Hallo und herzlich willkommen nach längerer Pause zur 5. Episode unseres Podcasts. Heute geht es bei uns um den Himmel. Oder besser gesagt, um einen Himmel, der sich Jahrtausende in der Erde versteckte. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und wir starten auch gleich mal mit einer echten Abenteuererzählung. An einem Tag im Juli 1999, also vor über 20 Jahren, waren zwei Männer unterwegs am Mittelberg, einem Berg in Sachsen-Anhalt. Die beiden waren so etwas wie Schatzsucher. Sie hatten Metalldetektoren bei sich und waren auf der Suche nach Münzen, alten Orden, Waffen oder Ähnlichem. Sowas konnte man am Mittelberg immer wieder finden. Nach einer Weile gaben die Detektoren Alarm und die beiden begannen zu graben. Die hatten Schaufeln und Spitzhacken dabei und haben sich einfach mal auf die Suche gemacht. Was sie da an dieser Stelle mühsam zutage förderten, ist einer der wichtigsten archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte. Eine Scheibe etwas größer als ein großer Teller und 2 Kilo schwer, aus Bronze geschmiedet und mit Gold verziert. Die Himmelsscheibe von Nebra. Wir wollen hier erzählen, was die Forschung heute über die Himmelsscheibe weiß und warum sie so ein unglaublich wichtiger Fund ist. Wir fangen mal ganz nüchtern an und schauen, was da ausgegraben wurde. Zunächst dachten die beiden Schatzsucher, die Scheibe sei der eiserne Deckel eines Eimers. Aber sie merkten schnell, dass das Ding doch etwas Ungewöhnliches war. Ungewöhnlich war auch, was neben der Scheibe im Boden vergraben war. Da waren noch 2 Beile, 2 Schwerter, ein Meißel und 2 goldene Armspiralen, also so eine Art Armschmuck. Das war wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das mit dem vergleicht, was die beiden sonst so gefunden haben. Die haben eher nach Weltkriegshinterlassenschaften gesucht, also deutlich jüngeren archäologischen Fundstücken oft. Die beiden nahmen alles mit und säuberten es, allerdings nicht so vorsichtig und fachmännisch, wie Archäologen es machen würden, sondern etwas gröber, indem sie die Scheibe mit Zahnbürsten und Stahlwolle und Seifenlauge schrubbten. Und zum Vorschein kam, ja, schauen wir uns mal ein Bild der Scheibe an und versuchen das zu beschreiben. Wie würdet ihr das beschreiben? Was ist da zu sehen?
Ja, da ist so ein goldener Kreis und das ist, glaube ich, die Sonne vielleicht und dann noch so eine Sichel unten irgendwie.
Also es ist so grünlich und am Rand sind so viele kleine Löcher. Und da sind so verschiedene goldene Sachen drauf.
Genau, verschiedene goldene Sachen.
Ja, also ein paar größere Objekte, wie dann eben so ein großer Kreis und so, naja, 3 verschiedenförmige Sicheln und dann viele kleinere Punkte.
Genau, das sind genau die wichtigsten Elemente, die da zu sehen sind. Was man da sieht, das lässt einen eigentlich sofort an einen Sternenhimmel denken. Oder an,
ja,
den Himmel.
Allerdings ist es ein bisschen komisch. Also ich meine, so, dass der große Kreis eine Sonne ist, könnte man sich vorstellen. Und da die eine Sichel so ein Mond. Und dann gibt es da noch so eine zweite komische Sichel. Die hat nicht so spitze Enden wie ein Mond. Die ist so überall gleich dick, aber auch gebogen. Und dann gibt es hinterm Mond noch so ein breiterer Streifen, auch leicht gebogen.
Ja.
Also da sind irgendwie zu viele Sachen drauf.
Da sind zu viele Sachen drauf, genau. Und wenn man jetzt sich diese Sonne und diese Mondsichel anguckt, also bei der Mondsichel, finde ich, fällt es mir am leichtesten zu sagen, das ist ein Sichelmond. Ne? Das ist
ja
am,
genau,
klarsten. Und diese Sonne könnte natürlich auch ein Vollmond sein. Könnte aber auch eine Sonne sein. In jedem Fall ist es komisch, dass beides gleichzeitig mit diesem Sichelmond und den Sternen am Himmel steht.
Ich meine, es könnte auch noch irgendein Komet oder irgendein anderer Planet oder so sein. Ich meine, das gibt viele runde Objekte. So,
viele runde leuchtende Objekte.
Dass die Sichel wohl ein Mond ist, ist ja, finde ich, am eindeutigsten.
Ja, genau. Aber es ist trotzdem komisch, dass da noch 2 andere Monde sind oder so 2 andere Sicheln.
Ja. Die beiden Schatzsucher, die standen da auch sehr verblüfft vor. Sowas hatten die noch nie gesehen und eben auch nicht erwartet zu finden. Die beiden standen da jetzt am Mittelberg und vermutlich auch, nachdem sie das nach Hause gebracht hatten und sauber gemacht hatten. Es war ihnen ziemlich klar, dass diese leuchtenden Dinger auf der Scheibe Gold oder wahrscheinlich aus Gold sind. Also sah das Ganze schon irgendwie wertvoll aus. Und sie hatten jetzt folgendes Problem. Sie hatten etwas Interessantes gefunden, möglicherweise sehr wertvoll. Und was sollten sie nun damit tun?
Naja, also ich würde das vielleicht zu irgendwem bringen, der sich damit auskennt. Oder im Zweifelsfall zur Polizei oder so. Die weiß sicher, wo man das abgeben soll oder so.
Ich würde es vielleicht zum Fundbüro bringen, weil vielleicht hat es auch wieder verloren. Das hätte ja auch
gleich. Naja, wenn die das aus der Erde gegraben haben, also so wie die aussieht, hat das wahrscheinlich nicht irgendein Spaziergänger neulich mal da liegen lassen.
Das wäre sehr gründlich
verloren. Ja, ist eben auch die Frage, ob es überhaupt erlaubt war, da zu graben. Das heißt, wenn die da jetzt mit zu irgendwem gehen würden, dann könnte es ja auch sein, dass dann gefragt wird, ja, wo hast du das denn her und so. Dann müssten die zum Beispiel sagen, ja, wir haben da irgendwo gegraben und wollten da, und dann und wenn das nicht so erlaubt war, dann ist es vielleicht auch schlecht für die, also.
Ich glaube, ich würde es trotzdem abgeben. Also, ich meine, dann sagen die dann, oh, du hast das richtig Cooles gefunden, dafür kommst du vielleicht nicht ins Gefängnis oder so.
Also, ja, also wenn du irgendwo gräbst, kommst du auch nicht gleich ins Gefängnis.
Ja, aber ja, also ich glaube, ich würde es trotzdem abgeben, weil ich kann mit dieser Scheibe ja auch nichts anfangen. Also.
Genau, also die Lage war ziemlich verzwickt. Ich glaube, ihr habt es ganz gut zusammengefasst, was die sich alle so gedacht haben. Die waren, glaube ich, etwas weniger redlich in ihren Absichten, als Anna das jetzt dargestellt hat. Die beiden waren vermutlich auf Schatzsuche gegangen, weil es ihnen Spaß machte, aber auch, weil sie damit ein bisschen Geld zu machen hofften. Und jetzt gab es folgendes Problem. Die Himmelsscheibe war in Sachsen-Anhalt gefunden worden und da gibt es ein sogenanntes Schatzregal. Das ist kein Regal, also kein Möbelstück, sondern eine gesetzliche Regelung, nach der Herrenlose bis zum Zeitpunkt des Fundes verborgene Schätze mit ihrem Auffinden Eigentum des Staates werden. So ähnliche Regeln gibt es in fast allen Bundesländern und die dienen dazu, dass man die wissenschaftliche Untersuchung von alten Gräbern und Schätzen und so weiter sichert. Unter solchen Regalien, das ist der Plural von Regal, versteht man meistens aus dem Mittelalter stammende Hoheitsrechte, also Rechte des Fürsten. Da gibt es auch ein Bergregal, das ist ein Recht auf Bodenschätze und ein Fischerei- und Jagdregal und eben das Schatzregal.
Also ich glaube, wenn ich jetzt diese Typen gewesen wäre, dann hätte ich das irgendwie aus dem Land geschafft und irgendwo verkauft. Also die wollten das ja wahrscheinlich nicht bei sich ins Wohnzimmer hängen und auch nicht der Polizei geben, dann wäre ich das möglichst schnell losgeworden. Also
ja, genau, das war jetzt auch durchaus.
Da wäre mir das Regal egal gewesen. Also
das Regal war den beiden dann auch erstmal ein bisschen egal. Die rechtliche Lage war, der Fund gehörte dem Land Sachsen-Anhalt. Aber das wollten die beiden eben genau so nicht akzeptieren. Sie wollten ihren Schatz zu Geld machen und fanden auch jemanden, der ihnen die Scheibe für 30.000 Mark abkauft. Dieser Käufer wollte die Scheibe aber auch nicht behalten, weil er sie so schön fand oder so, sondern er wollte ebenfalls Geld damit verdienen und deshalb versuchte er, sie für 1.000.000 Mark weiter zu verkaufen. Der hatte also die Hoffnung, damit deutlich mehr Geld zu machen. Ja, das gestaltete sich jedoch ziemlich schwierig. Der hat sich nämlich an Museen gewandt und denen diese Scheibe angeboten, weil er sich wohl schon gedacht hat, dass das archäologisch interessant ist. Aber immer wenn er sich an die Museen wandte, um ihnen diese Himmelsscheibe anzubieten, und wenn diese Museen erfuhren, dass der Fundort in Sachsen-Anhalt lag, dann verloren die ganz schnell das Interesse. Es war dann nämlich klar, dass die Scheibe dann mit dem Land Sachsen-Anhalt gehörte und ein Kauf der Scheibe illegal war.
Ja.
Jeglicher Verkauf durch jemand anderen als das Land Sachsen-Anhalt war da leider dann nicht erlaubt. Letztendlich wurde die Scheibe dann doch mehrmals verkauft. Also es hat sich offensichtlich doch immer jemand gefunden, jetzt kein Museum oder so, aber jemand, der wohl auch damit hoffte, Geld zu verdienen. Nicht für 1.000.000 Mark, sondern für so um die 200.000 Euro. Da war dann zwischendurch aus der Mark der Euro geworden. Und zuletzt wurde die Scheibe, ich glaube so im Jahr 2002, von zwei Hehlern dem Direktor des Landesmuseums von Sachsen-Anhalt angeboten.
Hallo, hier ist was von Ihnen. Wollen Sie das nicht kaufen?
Genau. Der hätte die Himmelsscheibe auch gern gekauft, durfte aber nicht, weil sie ja Raubgut war und er sich damit selber strafbar gemacht hätte. Er spielte jedoch Interesse vor und sagte, er müsse zunächst die Echtheit der Scheibe prüfen. und sie da zu sehen. Und im Februar 2002, also mehr als 2 Jahre nachdem die Himmelsscheibe gefunden worden war, fuhr der Direktor des Landesmuseums, das war der Harald Meller, in die Schweiz, wo er in einem Hotel, in der Hotelbar, die beiden Hehler traf und die Scheibe sowie die anderen Funde, also die Schwerter und Beile, ne, die auch dabei waren, begutachtete.
Der ist da einfach in die Hotelbar gegangen und hat sich so eine Riesenscheibe angeguckt. Also nicht
so. Also das war so. Ich habe die Beschreibung von Herrn Meller gelesen dazu, wie das abgelaufen ist. Der hatte sich vorher verabredet mit diesen Leuten, beziehungsweise ich glaube mit einem Vermittler. Und es hieß, man wolle sich in dieser Hotelbar treffen. Und da waren also, ich glaube, 2 Personen dann, die der Harald Meller getroffen hat. Und die hatten auch irgendwie so eine Tasche dabei. Ich glaube, da war was von dem Beifund drin, einem Schwert oder so. Dann hat der Meller sich schon gefragt, wo haben die denn die Scheibe? Er hat gesehen, in der Tasche kann die nicht stecken. Jetzt war diese ganze Aktion da nicht das privat organisierte Vergnügen von dem Herrn Meller, sondern es war ziemlich viel Polizei mit dabei. Das war hochprofessionell geplant worden. In dieser Hotelbar waren eben nicht nur diese beiden Hehler und der Herr Meller, sondern auch eine Menge Polizisten. Die saßen da so.
Die taten so, als wenn
sie... Die taten so, als ob sie da...
Wahrscheinlich in Zivil und so.
Gerade ein Glas Wein trinken.
Der Harald Meller, der hat die sozusagen da gerufen, um die Leute anzugucken. Das waren wahrscheinlich nicht die Hehler, oder? Die Polizei mitgebracht haben, oder?
Der Harald Meller hat die Polizei mitgebracht. Beziehungsweise das war diese ganze Aktion, die war detailliert mit der Polizei zusammen geplant worden.
Genau.
Und dem Harald Meller war in dem Moment, wo er in die Bar kam, auch überhaupt nicht klar, dass diese Leute, die da sitzen, das waren auch nur 3, 4 komische Gestalten, dass das Polizisten waren. Der hat gedacht, er ist alleine in dem Moment. Also der hat ein bisschen Schreck gekriegt. Weil er nämlich in dieser Hotelbar, die im Keller des Hotels war, auch kein Handyempfang hatte. Das war ein bisschen ein doofes Gefühl anscheinend. Zumal ihm dann aufging, in dieser Tasche kann die Himmelsscheibe nicht sein. Er hatte also einen Moment Angst gekriegt. Aber nach einem kurzen Gespräch mit den Hehlern zog der eine Hehler wohl seinen Pullover hoch und zeigte, der hatte also unter seinem Pullover mehrere Handtücher sich so wie so ein Verband umgewickelt und in diese Handtücher eingewickelt die Himmelsscheibe transportiert.
Das heißt, der hat in der Bar da einfach den Pulli hochgezogen und die Handtücher abgewickelt oder so.
Genau.
Und wenn da jetzt noch andere wirkliche Leute gewesen wären, hätten die das einfach gesehen, wie der da so eine Himmelsscheibe vom Bauch wickelt.
Wahrscheinlich. Also die saßen auch ein bisschen in einer dunklen Ecke vielleicht und das war, glaube ich, nicht verlost.
Okay.
Also hat er sich da wahrscheinlich privat genug gefühlt, um sich die Handtücher vom Bauch zu wickeln und die Himmelsscheibe auszupacken. Genau. Und in dem Moment, wo der Meller gesehen hat, da ist die Scheibe, da haben die Polizisten zugegriffen und haben die beiden Hehler festgenommen. Damit war die Scheibe dann gerettet.
Wussten da schon alle sozusagen, dass die Scheibe da das Entscheidende des Fundes ist? Ich dachte, man hätte erstmal so gedacht, okay, die ist jetzt auch so was Nettes, aber der Rest ist irgendwie wichtiger, also... Es klingt jetzt so, als wenn die gewusst hätten, so, boah, die Scheibe ist da das richtig Coole an diesem Fund. Die müssen wir unbedingt haben. Ich meine, die Schwerter sind jetzt ein bisschen Schnuppe. Wir wollen vor allem diese Scheibe haben. Ich dachte, die hätten sozusagen eher gedacht, okay, die Scheibe ist vielleicht auch ganz nett, aber die Schwerter sind wichtiger.
Schwerter sind so nützlicher. Ja, also ich glaube, Schwerter kannte man schon, gab es viel.
Ah, das heißt, man wusste sozusagen, okay, das ist irgendwas, was wir noch nicht kennen, das ist sicher interessant.
Es sah sehr außergewöhnlich und sehr interessant aus. Und es hatten eben auch schon mehrere Wissenschaftler, wie gesagt, die Scheibe war mehrmals zu Museen angeboten worden. Es gab gute Fotos davon und das hatten schon mehrere Wissenschaftler auf Fotos einen Blick werfen können, sodass man ahnte, dass diese Scheibe sehr interessant sein könnte. Mhm. Genau. Ja, damit war jetzt eben die Scheibe gerettet und der Kriminalfall Himmelsscheibe war erstmal gelöst. Es gab dann noch verschiedene Gerichtsverfahren darum, weil die Hehler verurteilt wurden.
Weil man die ganzen Leute finden musste, die illegal gekauft haben.
Genau. Aber das archäologische Rätsel Himmelsscheibe, das fing jetzt eben erst an. Endlich war die Himmelsscheibe in den richtigen Händen gelandet. Endlich konnte sie wissenschaftlich untersucht werden. Was untersucht man denn an so einem Objekt? Was interessiert einen, wenn man untersucht? Oder mit welchem Ziel untersucht man?
wie das so hergestellt wurde vielleicht auch und aus was das ist, wenn man das noch nicht weiß irgendwie. Vielleicht ist die auch irgendwie ein bisschen, sag ich mal, kaputt oder so und dann kann man irgendwie gucken, wie alt die ist oder so. Das kann man vielleicht auch herausfinden.
Genau, also aus welcher Zeit die stammt, ist natürlich ziemlich interessant. Und genau auch, woher die kommt, wer die hergestellt hat und auch warum, wofür. Einfach nur als schönes Objekt oder aus irgendeinem Grund. Also,
ja.
Ich meine, also wenn ich jetzt irgendwo so eine Handvoll alter Münzen finden würde, also jetzt als Archäologe, dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, die zu datieren und so. Aber bei Münzen ist der Verwendungszweck ja ziemlich klar.
Ja. Ich mein, auch.
Ja, genau. Bei so einer Scheibe, genau, dann warum wurde die hergestellt oder so? Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass das kein Eimerdeckel war.
Genau. Und auch, warum lag die da mit diesen Schwertern und Beilen zusammen rum? Weil, also das verbindet man ja jetzt nicht so unbedingt, so eine schöne Scheibe mit so Schwertern und Beilen oder so.
Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die müssen wir uns auch für ein bisschen später noch aufheben. Warum wurde diese Scheibe vergraben? Denn so wie die aufgefunden wurde, sah es so aus, als ob sie gezielt vergraben wurde. Die stand so in der Erde und es war die Vermutung, dass die da vergraben wurde. Das sind genau die Fragen, die sich die Wissenschaftler dann gestellt haben. Wie alt ist die Scheibe und wozu hat sie gedient? Und wer hat sie aus welchen Materialien gemacht?
Und auch, was diese ganzen anderen Sicheln sind. Es gibt ja keine drei Monde.
Genau, was sind das für Sachen, die da abgebildet sind? Wir fangen doch mal mit dem Alter der Himmelsscheibe an. Um das Alter eines archäologischen Fundes zu bestimmen, gibt es eine sehr beliebte Methode. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Die sogenannte Radiokarbon-Methode, auch C14-Methode genannt. Das ist eine Standardmethode für archäologische Funde. Deswegen schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Ihr kennt doch das Element Kohlenstoff. Kohlenstoff steckt zum Beispiel im Kohlendioxid in der Luft, die wir atmen. Aber auch unsere Körper enthalten Kohlenstoff. Unsere Zellen sind da teilweise draus gebaut. Denn der Kohlenstoff, der kann sich mit anderen chemischen Elementen zu ganz verschiedenen Stoffen verbinden. Pflanzen nehmen Kohlenstoff aus der Luft auf und bauen ihn in ihre Blätter, Äste und Stämme ein. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten von Kohlenstoff, nämlich C13, C12 und C14. Man nennt die verschiedenen Isotope des Kohlenstoffs. C13 und C14 sind jeweils ein bisschen schwerer als der Kohlenstoff 12. Benehmen sich aber sonst ganz genauso wie der Kohlenstoff 12, werden also auch von den Pflanzen aufgenommen und eingebaut. Und C13 und C14 sind relativ selten, also den größten Anteil an Kohlenstoff macht das C12 aus. Aber wichtig für die wissenschaftlichen Untersuchungen sind oft C13 und C14. Und was uns jetzt hier interessiert ist, ist das C14. Das hat nämlich zwei Besonderheiten, nämlich einmal die Art, wie es entsteht und die Art, wie es wieder verschwindet. C14 wird hoch oben in der Erdatmosphäre ständig produziert. Und zwar dadurch, dass Teilchen aus dem Weltraum mit Stickstoffteilchen der Luft zusammenstoßen. Bei solchen Zusammenstößen passiert immer ziemlich viel. Teilchen werden zerstört und neue entstehen. Unter anderem eben C14.
Werden die anderen Kohlenstoffarten auch so gebildet? Oder entstehen die, keine Ahnung, irgendwo im Berg drin oder so? Also sind die irgendwie alle von ihrer Entstehung unterschiedlich oder?
Ja, die sind unterschiedlich und zwar der Kohlenstoff C12 auf der Erde, der wird eigentlich nicht durch irgendwas gebildet, sondern der ist da seit der Entstehung der Erde.
Okay.
Da kommt auch nicht viel dazu, außer vielleicht mal von Meteoriten oder so, aber im Wesentlichen ist der da. Und C13 auch. Bei C14 ist es anders, denn die Erdatmosphäre enthält Stickstoff 14, hat die gleiche Massenzahl und der wandelt sich bei diesen Teilchenzusammenstößen in Kohlenstoff 14 um. Aber Kohlenstoff 14, jetzt würde man ja denken, wenn das ständig entsteht, dann wird es ja immer mehr, das C14 auf der Erde.
Klar.
Aber das ist nicht stabil, sondern nach einer Weile geht es wieder kaputt, es zerfällt irgendwann plötzlich wieder zurück zu Stickstoff. und anderen Teilchen. Also das C14 ist immer nur so eine Zeit lang da. Es wird erzeugt und dann zerfällt es wieder. Diese Eigenschaft des Zerfalls des C14 nennt man Radioaktivität. Also C14 ist, wie viele andere Elemente auch, radioaktiv. Deshalb nennt man es auch Radiokarbon oder Radiokohlenstoff. Im Gegensatz zu dem anderen Kohlenstoff, also C12 oder C13, die nicht radioaktiv sind. Wenn man sich vorstellt, man hat einen Klumpen C14, reines C14 sozusagen, dann zerfällt ständig etwas davon. Und nach etwa 5700 Jahren ist nur noch die Hälfte davon übrig.
Das dauert aber ziemlich lange.
Ja, ne?
Ja, kommt wahrscheinlich auch auf die Größe des Klumpens an, oder? Also
nee, weil...
Egal wie groß der Klumpen ist,
dann ist auch die Hälfte weg.
Interessant, okay, aber es ist dann ja viel weniger verschwunden.
Also dann ist viel weniger verschwunden, aber es ist auch viel weniger noch da.
Ja.
Du kannst dir das so vorstellen, die Wahrscheinlichkeit für ein Teilchen zu zerfallen.
Ist ja in einem gleich, bestimmten, egal wie viele eigentlich da sind. Ja.
Ganz genau, unabhängig davon, wie viele Teilchen noch da sind. Und diese Zerfallswahrscheinlichkeit, die macht sich eben sozusagen als Halbwertszeit bemerkbar. Diese 5700 Jahre sind die Halbwertszeit des Kohlenstoff 14. Andere radioaktive Stoffe haben andere Halbwertszeiten, das heißt, die zerfallen schneller oder langsamer. Manchmal sind es Millionen von Jahren, manchmal sind es weniger als Sekunden. Das ist sehr unterschiedlich.
Das heißt, jetzt kann man quasi untersuchen, wie viel von diesem Stoff da noch drin ist, um zu gucken, wie alt das schon ist.
Das ist genau der Gedanke.
Und wenn da früher mal was drin war, ich weiß jetzt nicht, ob in Bronze oder so Kohlenstoff 14 drin ist, aber wenn da jetzt was drin ist oder so, dann hätte das ja jetzt Löcher, oder? Also, oder steckt da Stickstoff drin? Ich meine, also...
Ja, wenn man an den Klumpen C14 denkt, der zerfällt, ne?
Ja.
Ja, dann denkt man, dann ist wirklich dieser Klumpen kleiner geworden. Ist er ja auch, denke ich. Also,
ja, also ich meine, rein theoretisch, ich meine, wenn da irgendwie in der Mitte nur was zerfällt, da ist ja vielleicht jetzt eine Stickstoffblase, aber dann eigentlich ist dann ja weniger da.
Es ist dann weniger da, ja. Wir müssen aber einen Schritt langsamer gehen. Also es ist genau der richtige Ansatz. Und zwar stellen wir uns jetzt mal einen Baum vor. Also ein Baum, der wächst, der nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf und baut den Kohlenstoff daraus dann in seinen Organismus ein, wie zum Beispiel in seinen Stamm. Dabei baut ein Baum auch immer C14 mit ein, denn ein Baum macht keinen Unterschied zwischen C14 und C13. Hundertprozentig stimmt es nicht, denn C14, C13 und C12 unterscheiden sich tatsächlich auch ein bisschen darin, wie gern die von den Pflanzen aufgenommen werden. Aber das weiß man, wie viel lieber der Baum zum Beispiel C12 einbaut, und das kann man mit einberechnen. Also grundsätzlich nimmt der Baum auch C14 auf und baut es in seinen Stamm ein. Und solange der Baum lebt und wächst, baut er den Kohlenstoff ein, den er in der Atmosphäre findet. Und der hat eben einen gewissen Anteil C14. Und was passiert, wenn der Baum dann abstirbt?
Naja, also dann zersetzt er sich ja auch und vergammelt so. Und ich denke dann so, auch andere Sachen, die da in den Baum eingebaut waren, die gehen dann halt wieder so in die Atmosphäre. Also die lösen sich mehr oder weniger so auf, die Zusammensetzung.
Ja, das C14, also wird das... Geht das auch im Baum wieder weg? Kann das auch im Baum wieder weggehen, wenn das da eingebaut ist?
Wenn der Baum noch lebt, meinst du?
Mhm.
Ja, das zerfällt auch, während es eingebaut ist, ganz genau. Mhm. Aber der Baum würde das in dem Fall wieder ersetzen.
Der holt sich dann einfach einen anderen Kohlenstoff.
Das ist eigentlich eine wichtige
Frage. Aber wenn der Baum gestorben ist, dann kann er ja nichts mehr wieder dazu holen. Und dann wird es tatsächlich immer weniger.
Genau. Genau. Was du gesagt hast, während der Baum lebt, hat er immer seinen Kohlenstoff wie in der Atmosphäre, weil er das Zerfallene ersetzt. Aber was Lea sagt, wenn er abgestorben ist, dann kann er das nicht mehr.
Das heißt, bei einem Baum kann man nicht untersuchen, wann er geboren, sondern nur, wann er gestorben ist. Mit dem C14.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Ja,
weil so eine Scheibe ersetzt ja nicht den Kohlenstoff, der da in sich, in ihr zerfällt. Ne? Also, wenn da jetzt Kohlenstoff drin wäre, dann würde der ja nicht nachkommen. Also.
Ja, wenn die Himmelsscheibe jetzt aus Holz wäre,
ja,
dann wäre die ja auch mal ein Baum gewesen. Und genau, das ist aber natürlich nicht der Fall. Ja. Also wenn der Baum verrottet, genau, was das mit der Himmelsscheibe zu tun hat, da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Wenn der Baum verrottet oder gefällt wird oder so, dann zerfällt das C14, aber es wird kein neues C14 mehr eingebaut. Das heißt, der Anteil des C14s in dem Kohlenstoff wird immer geringer. Das heißt, man findet immer noch einen bestimmten Anteil von Kohlenstoff, insgesamt, also von Kohlenstoff 12 und 13, was so Holz halt hat, aber weniger C14. Wenn man einen lebendigen Baum untersucht, findet man mehr C14 im Verhältnis zu C12 und C13 als bei einem alten Stück Holz, bei einem Eichensarg, der 500 Jahre alt ist oder so. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Archäologin bei einer Ausgrabung ein Stück Holz findet, das möglicherweise sehr alt ist, dann kann man den Anteil an C14 darin bestimmen. Und wenn man da drin halb so viel C14 findet, wie in der Erdatmosphäre enthalten ist, was würde einem das dann sagen?
Dass das so und so alt ist. Ich habe gerade die Zahl wieder vergessen. Aber das, ja. Das
eine Halbwertszeit alt.
Genau, ja.
Genau, 5700 Jahre. Das Ganze ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt jetzt, weil fieserweise der Anteil von C14 in der Atmosphäre nicht immer konstant ist. Aber das grundsätzliche Prinzip der Radiokarbonmethode haben wir geklärt und diese kleinen Schwierigkeiten, die es da zusätzlich gibt, die kann man auch ganz gut lösen in der Wissenschaft.
Funktioniert das Ganze dann auch bei der Himmelsscheibe genauso wie bei Holz?
Das ist jetzt exakt das Problem. Die Himmelsscheibe ist leider aus Metall. Und mit der Radiokarbonmethode kann man nur organische, also pflanzliche Materialien datieren. Ja. Haben wir jetzt leider das umsonst diskutiert mit der Radiokarbonmethode?
Nee, weil es könnte ja sein, dass die, keine Ahnung, mehr in der Holzkiste lag, die schon 2000 Jahre alt ist oder so und dass dann da noch Reste von dem Holz draufkleben oder von sonst irgendeiner Blume, die da damals daneben wuchs oder so. Also da gab es sicher organische Materialien drumherum. Ich meine, die wurde ja auch in der Erde eingegraben gefunden. Erde ist ja auch zum Teil organisch und da die Scheibe selbst besteht wahrscheinlich nicht aus organischem Material, genau. Die ist ja aus Metall, aber dran klebt vielleicht was.
Vielleicht kann man ja genau mit der Erde, die drumrum war oder so, ich meine, wenn da jetzt ein Teil, dann weiß man ja, ich meine so Erde, wenn das da so jetzt tief in der Erde drin war, dann wechselt das ja auch nicht so ganz, was da jetzt für Erde drumherum war. Mhm. Also wenn man jetzt sich die Erde anguckt, die drumherum war, kann man da vielleicht auch gucken. Nur das Problem ist, dass man ja nicht ganz genau weiß, wo die gefunden wurde.
Doch, den Fundort hat man identifizieren können durch Aussagen der Raubgräber. Die hat man also dazu bewegen können, zu sagen, wo sie das gefunden haben. Und man hat das auch gut verifizieren können dadurch, dass man nämlich in der Erde, also in dem Grabloch, was die zwar erst wieder zugeschaufelt hatten, aber das haben wir wieder aufgemacht, und da hat man in der Erde Reste von Bronze und auch Spuren von Gold und so gefunden, also konnte sehr gut nachvollziehen, dass da wohl die Himmelsscheibe drin gewesen war. Wie gut man auf irgendeine Weise Erde datieren kann, das weiß ich nicht.
Ja.
Die enthält organische Stoffe, das stimmt.
Ja.
Aber teilweise sind diese Stoffe auch gelöst und man hat Feuchtigkeit, die einsickert. Also man müsste sich wahrscheinlich wirklich auf Teile, so makroskopische Teile, also Stückchen von Holz, Stroh, Halme oder so konzentrieren.
Ich dachte, die Raubgräber da, die haben das abgeschrubbt und da ist jetzt vielleicht nichts mehr dran, oder?
Ja, die haben die Himmelsscheibe verdammt gut geputzt, das stimmt. Das war natürlich bestimmt ein Problem.
Ich denke, da kann man immer noch was finden. Also wenn die mit Zahnbürsten und Seife geputzt haben, dann findet man da vielleicht
man hat was
noch
gefunden.
Irgendwo in welchen Ritzen.
Ja, was. Um das aufzulösen, man hat was gefunden, leider. nicht an der Scheibe selbst, aber an einem der Schwerter, die mitverbuddelt waren, fand man ein Stückchen Birkenrinde, das auch irgendwie so unter dem Griff saß. Ich glaube, man hat angenommen, dass die vielleicht so als so ein Griffschutz gedient hat, diese Rinde. Das war irgendwo so drunter geklemmt. Und dieses Stückchen Birkenrinde hat man auf etwa 1600 vor Christus datiert. Mit der Radiokarbonmethode.
Damit ist es ja verdammt alt. Also.
Genau, das wäre jetzt also 3600 Jahre alt. Und diese Datierung passt zu weiteren Ergebnissen. Man hatte nämlich schon ähnliche Schwerter gefunden und datiert auf die eine oder andere Weise und hatte daher bereits die Vermutung, dass die Himmelsscheibe zusammen mit diesen Beifunden etwa von 1600 vor Christus stammte.
Ich meine, wenn die da ziemlich in der Nähe in der Erde liegen, ist ja auch naheliegend, dass sie da zusammen vergraben
werden. Die waren wirklich unmittelbar beieinander vergraben, aber so ganz unumstritten ist diese Datierung nicht, weil sie eben auch darauf beruht, dass die Schwerter und die Scheibe zusammengehören und gleich alt sind. Aber es spricht sehr viel dafür, das nimmt man eigentlich als relativ gesichert an, dass die Himmelsscheibe 3600 Jahre alt ist. Jetzt hatten wir uns vorhin auch die Frage gestellt, welche Materialien da überhaupt verwendet wurden und wie die Himmelsscheibe hergestellt wurde. Dieses Grüne haben wir gesehen, das ist Bronze, haben wir schon erwähnt. Und die Goldverzierung haben wir schon erwähnt. Wisst ihr, was Bronze ist?
Ja, das ist halt so ein Metall. Aber ich dachte, das wäre so irgendwie glänzend.
Ja, das ist angelaufen.
Das ist oxidiert.
Genau, also Bronze ist ein Metall, genau. Eigentlich ist es sogar es ist kein elementares Metall, sondern es ist eine Legierung, also eine Mischung von Metallen. Und zwar hauptsächlich Kupfer und in diesem Fall hier ist noch Zinn dazu gemischt worden. Es gibt auch andere Arten von Bronze, aber in diesem Fall ist es Kupfer und Zinn. Und diese Metalle gibt es jetzt auch wieder in verschiedenen Ausführungsformen, also in verschiedenen Isotopen. Genau wie den Kohlenstoff, den wir schon besprochen haben. Und in der Natur kommen die Metalle meist nicht rein vor, sondern bei dem Kupfer ist oft auch ein kleiner Anteil Blei dabei. Und dieses Blei und seine Isotope haben sich Forscher genauer angeschaut. Die haben sich angeschaut, wie viel an verschiedenen Bleiisotopen in dem Kupfer der Himmelsscheibe ist. Die genauen Verhältnisse dieser Bleiisotope, die übrigens nicht radioaktiv sind, die sind alle stabil, die sind in jedem Bergwerk ein bisschen anders. Jedes Bergwerk hat sozusagen seinen eigenen Fingerabdruck, seine eigene Isotopensignatur, sagt man auch.
Das heißt, man kann sich da das Blei angucken und weiß dann genau, woher das kommt.
Im Prinzip.
Also vorausgesetzt, man weiß, wo vor 3600 Jahren welche Bleibergwerke waren.
Also ganz genau. Man braucht also so eine Art Karte oder Datenbank von Bergwerken,
von
Bleivorkommen, die idealerweise auch schon vor 3600 Jahren ausgebeutet wurden und muss deren Isotopensignaturen kennen. Man hat tatsächlich, glaube ich, eine Datenbank mit ungefähr 50.000 Bergwerken in Europa untersucht.
Da hat sich jemand viel Mühe gemacht.
Ja, das ist eine Wahnsinnsarbeit, das alles zusammenzutragen, genau. Und man hat nicht nur die Isotopensignaturen sich angeschaut, sondern auch Spurenelemente. Also das sind Elemente, die nur in ganz kleinen Mengen vorkommen. Antimon, Arsen, Silber und Nickel, die sind auch alle im Kupfer enthalten, aber nur ganz winzige Mengen. Aber manchmal ein bisschen mehr Arsen und manchmal ein bisschen weniger. Und wenn man all diese Informationen zusammennimmt, dann kann man eine neu untersuchte Probe, wie hier die Bronze von der Himmelsscheibe, mithilfe der Liste ganz schnell einem bestimmten Bergwerk zuordnen. Und genau das hat man getan. Das Ergebnis war, das Kupfer kam aus einem Bergwerk in Österreich, also in den Alpen. Ganz schön weit weg für die Zeit.
Ich habe noch eine Frage. Wieso heißt eigentlich die Himmelsscheibe von Nebra ausgerechnet?
Das muss man vielleicht noch erklären. Der Mittelberg in Sachsen-Anhalt, wo das gefunden wurde, der ist in der Nähe von Nebra, von dem Ort Nebra.
Das heißt, da gibt es heutzutage auch noch so ein Stadt oder Dorf, genau. Und das heißt Nebra.
Ganz genau, genau.
Das heißt, jetzt kommt diese Himmelsscheibe oder das Material dafür auf jeden Fall aus Österreich in den Alpen und wurde dann nach Sachsen-Anhalt hergeschafft. Wurde das denn auch tatsächlich hergestellt in Sachsen-Anhalt oder in Österreich?
Das ist eine gute Frage, zumal man festgestellt hat, man hat ja nicht nur das Kupfer.
Genau, du hast ja eben auch noch was von Blei gesagt, oder?
Ja, also das Blei untersucht man, weil das dem Kupfer beigemischt ist.
Okay.
Aber Bronze besteht aus Zinn und Kupfer. Vom Kupfer wissen wir jetzt schon. Mhm. Das Kupfer kam aus den Alpen.
Und der Zinn oder was da noch bei ist?
Und das Zinn und Gold gab es da ja auch noch hier.
Mhm.
Die kamen aus Südengland.
Ah.
Erstaunlich, ne? Das deutet auf ganz schön enorme Handelsbeziehungen zur damaligen Zeit hin.
Mhm. Das heißt, es muss schon irgendwie eine einigermaßen weit entwickelte Kultur gewesen sein, so, die da gewohnt hat. Also,
oder die jetzt einfach ist nach Österreich gegangen und hat denen ihr Kupfer geklaut oder so. Also,
geklaut, ja.
Ja, aber
ich meine,
aber
das war jetzt vielleicht nicht so eine dauernd aufrechterhaltene Handelsbeziehung, sondern ich meine, vielleicht sind die da auch einfach mal hingegangen und haben da was mitgenommen. Also ich weiß nicht, warum man einfach für ein bisschen Kupfer über die Alpen geht zu der Zeit, aber ich meine, ja, das kann ja auch mehr eine außergewöhnliche Situation gewesen sein.
Da müsste man jetzt so ein bisschen Erkenntnisse zusammentragen. Was findet man vielleicht? Da gab es ja noch die goldenen Armspiralen. Wo kam denn das Gold her? Oder was hat man noch gefunden in Hügelgräbern in der Nähe? Das ist jetzt also nur ein Puzzleteil. Das Kupfer für diese Himmelsscheibe kam aus Österreich und das Gold und das Zinn kamen aus Südengland. Und alles hat sich irgendwie am Mittelberg in Sachsen-Anhalt zusammengefunden. Also das Ergebnis ist jetzt für heute erstmal damit, wir haben Materialien aus mehreren Gegenden Europas, die auf kunstvolle Weise zu einem sehr schönen und geheimnisvollen Bild zusammengefügt wurden. Und ja, die Archäologen standen vor einem Rätsel, denn solch eine Kunst hatte man nicht erwartet zu der Zeit und an diesem Ort. Bronzezeitliche Menschen in Europa hatte man eher für primitive Bauern gehalten, die gerade anfingen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Und man wusste sehr wenig über sie. Das lag daran, dass sie keine Schrift benutzten und deshalb keine...
Ja, okay. Man würde denken, okay, Leute, die noch nicht mal schreiben können, die sind wahrscheinlich ja sonst nicht so intelligent und...
Ja, möglicherweise.
Die greifen vielleicht eher ihre Nachbarn an und beschäftigen sich sonst mit ihren Schafen oder so.
Genau. Und man hatte eben auch keinerlei aufgeschriebene Überlieferungen, sodass man nicht wusste, wie war denn die Kultur überhaupt? Was gab es da für Machtstrukturen? Hatte da einfach nur jeder seine Wiese und seine Hütte und fertig? Oder es gab ja dann Schwerter. Was war mit denen? Wo wurden die eingesetzt? Von wem? Gegen wen? Das war alles eben mangels schriftlicher Überlieferungen schwer zu verstehen. Die Himmelsscheibe ist deshalb ein sehr erstaunlicher Fund gewesen, der viele Rätsel aufgab und auch immer noch aufgibt. Wir haben ja jetzt noch genug Fragen, die wir auch noch nicht geklärt haben heute. Ihr hattet zum Beispiel noch gefragt, warum wurde die Himmelsscheibe überhaupt hergestellt?
Und ja, wofür? Für wen?
Was war der Zweck?
Was sind überhaupt die mehreren Monde bzw. Sicheln da drauf?
Was ist das da alles drauf? Sieht es nur schön aus?
Ja. Oder? Hat das einen Sinn?
Und warum wurde sie vergraben?
Mhm.
In den nächsten beiden Folgen werden wir uns näher mit den Lösungen beschäftigen zu diesen Rätseln. Oder den Lösungen, die man für einige dieser Rätsel gefunden hat und mit so einigen anderen Forschungsergebnissen zu dieser bronzezeitlichen Kultur. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss.
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 Thank you.